Heiliggeist, jeder Gang hört, was für ihn wichtig ist. Amen.
Amen.
Zwei Angler saßen an einem Fluss und warteten, dass ein Fisch anbeißt. Nicht weit von den beiden befand sich eine Brücke. Die Brücke war alt und baufällig, aber sie war der kürzeste Weg über den Fluss. Plötzlich gab es ein ohrenbetäubendes Krachen. Die Brücke riss auseinander. Sie brach in der Mitte entzwei und stürzte in den Fluss. Voll Entsetzen sprangen die Angler auf. Wir müssen die Autofahrer warnen. Sie hechteten zur Straße. Sie hielten die Autos an. Sie schrien aus Leibeskräften. Kehrt um, sonst müsst ihr sterben. Die Angler wurden beschimpft. Verschwindet, ihr Spinner. Das war noch ziemlich harmlos. Von manchen wurden sie sogar bedroht. Haut ab, sonst seht ihr die Fische von unten. Es gab Autofahrer, die stiegen jetzt gerade erst recht aufs Gaspedal. Die Folgen waren fatal. Die Geschichte von König Asa beginnt mit einer Umkehr. König Asa war ein Urenkel König Davids. Er lebte mehr als 800 Jahre vor Christi. Geburt von 908 bis 867. Nach dem Tod von König Salomon hatte sich Israel in ein Nord- und Südreich geteilt. Das Nordreich bestand aus den 10 Stämmen Israels. Das Juda, das Südreich, war sehr klein. Es bestand aus dem Stamm Juda und Benjamin. Als sein Vater König Abia starb, wurde Asa König über das Südreich Israel. Zu jener Zeit lebten die Israeliten gottlos. Sie taten, was ihnen gefiel. Die Priester hatten sie entmachtet. Götter, Götzen, andere Priester aus heidnischen Stämmen hatten die Botschaft verkündet. Die Menschen wussten gar nicht einmal, was Gott Jahwe ihnen am Berg Morab verkündet hatte. Im Land herrschte Unfrieden, es gab Kriege, die Bevölkerung war unsicher. Es waren ähnliche Zustände, wie wir sie jetzt in der Welt beobachten. Und Asa, König Asa, sah, was sich im Land abspielte. Und er tat, was gut und recht war vor dem Herrn und seinem Gott gefiel. Und dann lesen wir, was er gemacht hat. Er zerstörte die Götzenaltäre und Opferstätten und riss die heiligen Steine und Holzpfähle nieder, die anderen Göttern geweiht waren. Er beforderte die Bevölkerung Judas auf, wieder dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, zu dienen und nach seinen Geboten zu leben. Er ließ alle Opferstätten und Räucheraltäre der fremden Götter beseitigen. Und Gott antwortete auf sein Tun mit Frieden im Land. Es herrschte 10 Jahre lang Frieden. Und während dieser Friedenszeit befestigte Asa sein Land, damit niemand einbrechen kann. Er nutzte diese Zeit, um das Land zu schützen, um vorzubauen. Dasselbe empfiehlt Gott auch jedem Christen, Jesus Christus. Wir sollen uns während der Zeit, wo wir nicht angegriffen werden, fest verankern im Wort Gottes. Wir sollen eine Festung in uns bauen, dass wir wissen, es wird Gefahr kommen. Und so geschah es auch. Asa wurde von einem Äthiopier angegriffen, einem sehr großen Stamm. Also wesentlich größer als sein eigenes Heer war. Und was machte er? Er sagte, Herrn, seinen Gott. O Herr, nur du kannst uns helfen im Kampf mit dem riesigen Heer der Feinde, gegen die wir schwach sind. Steh uns bei, Herr, unser Gott. Wir verlassen uns auf dich. Nur weil wir dir vertrauen, kämpfen wir gegen diese Übermacht. Du bist der Herr, unser Gott. Gegen dich kommt kein Mensch an. Und was geschah? Da schenkte der Herr den Judäern den Sieg. Die Äthiopier mussten die Flucht ergreifen. Und dann lesen wir weiter, der Herr selbst und sein Heer hatten die äthiopischen Truppen zerschlagen. Die Judäer hingegen machten reiche Beute. Also nicht Asa selbst musste kämpfen, Gott hat den Kampf für ihn übernommen. Und als die Judäer das sahen, waren sie ganz begeistert und haben sich erneuert diesem Gott zugewandt und geschworen, all seine Gebote und Gesetze zu halten. Aber es dauerte nicht sehr lange. Und wieder brach eine Macht in das Land ein, eine feindliche Macht aus Israel. Und was tat Asa? Er hatte so einen gigantischen Sieg errungen über ein riesiges Heer und hat eigentlich keinen Finger dabei krumm gemacht. Er ging zu dem Kompagnon seines Feindes und bestach ihn. Er sagte, ich gebe dir alle Schätze aus dem Tempel, ich gebe dir alles Gold, wenn du das Bündnis mit meinem Feind fallen lässt und mir hilfst gegen diesen Feind. Es war eine strategische Handlung, die er gemacht hat. Er war ziemlich schlau, es war ein Kompromiss. Eigentlich weltlich gesehen eine super Sache. Aber was geschah? Ein Prophet kam zu ihm und sagt, erst war ein Prophet bei ihm, hat ihm gesagt, so wie du gehandelt hast mit den Äthiopiern, du hast alles vom Herrn erwartet und er hat dir alles geschenkt. Er hat dich beschenkt mit dem Sieg. Und wenn du in diesem Vertrauen auf den Herrn gehst, in dieser Zuversicht, deine ganze Zuversicht auf den Herrn setzt, wirst du Sieg haben und wird Frieden in deinem Land herrschen. Aber was? Jetzt kam wieder ein Prophet zu ihm und sagte, so wie du gehandelt hast, war es nicht richtig. Das Heer, das dich jetzt angegriffen hat, war weitaus kleiner als das der Äthiopier. Und was hast du gemacht? Du hast den ganzen Tempel ausgeraubt, ihm alle Schätze gegeben. Du hast ein Bündnis geschlossen mit einem Menschen. Du hast das Vertrauen in Gott nicht gesetzt. Und wie hat Asa reagiert? Er wurde zornig. Es ist immer so, wenn einer sagt, du handelst da nicht richtig, wie reagiert man? Es ist ganz menschlich. Man verteidigt sich, man wird zornig, man wird wutentbrannt. Und Asa ist sogar so weit gegangen, er hat diesen Propheten ins Gefängnis geschmissen, in Pfähle, seine Beine in Pfähle gelegt. Und hat sein Volk, hat seine Grausamkeit auf einmal zu spüren bekommen. Aus seiner Wut heraus, aus seinem Ärger heraus, dass da jemand gibt, der ihm sagt, du, da liegst du falsch, haben das die anderen zu spüren bekommen. Danach hat Asa aber noch weiterhin sehr gut gehandelt. Er hat Götzenstatuen weiter weggeschmissen. Er ist sogar so weit gegangen, dass er seine eigene Großmutter, die Königsmutter, die eine Göttin, eine Fruchtbarkeitsgöttin, eine Baummeeresgöttin angebetet hat, dass er sie entmachtet hat. Diesen Pfahlgott hat er zerschlagen und verbrannt. Und trotzdem war sein Herz geteilt. Er hat die Gebote befolgt, ja, aber er hat auch seine eigenen Gesetze befolgt. Und dann lesen wir, die Regierungszeit von Asa dauerte 41 Jahre und er erkrankte an einer Fußkrankheit. Und dann lesen wir diesen Satz. Mm-hmm. im 41. In seinem 39. Regierungsjahr bekam Asa ein schweres Fußleid. Und dann steht, aber auch diesmal sucht er seine Hilfe nicht beim Herrn, sondern bei Ärzten. Und im 41. Regierungsjahr starb König Asa. Asa ist unser Vorbild, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch eine Warnung. Die Ärzte, die Asa konsultiert haben, sind nicht mit unserer heutigen Spitäler und Medizin vergleichbar. Das waren heidnische Riten, die praktiziert wurden, damit Heilung kam. Es waren okkulte Praktiken, die sie angewendet haben, um einen Patienten zu heilen. Auch heute gehen viele Menschen zu Heilern und erwarten von ihnen ihre Kraft, anstatt dass sie zu Jesus kommen und ihn fragen, warum habe ich das? Was soll mir das sagen? Und wenn wir uns die Bibel anschauen, vom Alten bis zum Neuen Testament, werden wir sehen, dass Menschen immer wieder sich zu den Gesetzen Gottes bekehrt haben. Sie sind umgekehrt und haben versucht, die 613 Gesetze mit ihren 10 Geboten und den vielen Verboten zu halten. Aber auch schon Moses hat den Israeliten gesagt, wenn ihr nur ein einziges Gebot missachtet, seid ihr an allem schuldig. Alles oder nichts. Und das kann niemand. Und Jesus Christus, wie er gekommen ist, hat er gesagt, er ist nicht gekommen, die Propheten und die Gebote aufzulösen. Nein, er ist nicht gekommen, die bleiben. Er ist gekommen, sie zu erfüllen. Erfüllen kann sie nur jemand, der das Gesetz erlassen hat. Und das ist Gott selbst. Wir selbst können uns zwar anmaßen und es wollen, dieses und jenes zu halten, aber das gilt für Gott so gut wie gar nichts. Es ist ein guter Touch, eine gute Absicht, aber sie hilft uns nichts. Denn es gilt alles oder nichts. Auch im Neuen Testament sagt Jakobus, wer nur ein einziges Gebot verfehlt, ist an allem schuldig. Und jeder einzelne Mensch von uns ist schuldig. Schuldig, 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 schuldig. Es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen, sagt Paulus. Wir können uns bemühen, wie wir wollen. Ein Psychologe in einem Management-Seminar hat einmal festgestellt, versucht einmal 3 Minuten, vorher hat er über den rosaroten Elefanten erzählt, und jetzt versucht alle im Saal 3 Minuten lang nicht an einen rosaroten Elefanten zu denken. Und was ist passiert? Das war nicht möglich. Und genauso ist, wenn wir uns vornehmen, ach, die tollen Vorsätze jetzt im Jänner, ich werde abnehmen, ich werde das machen, ich werde zum Rauchen aufhören und ich werde zum Trinken aufhören und ich werde das nicht mehr machen, ich rauche keinen Joint mehr. Was passiert? Einer, der sich wirklich vornimmt, abzunehmen, schaut garantiert 10-mal am Tag in den Kühlschrank. Und er riecht die besten Mehlspeisen. Und einer, ich selbst war Raucher, ich war Kettenraucher. Ich habe die Backen versteckt, ich habe sie verschenkt. Alles Mögliche habe ich getan, um wieder zu einer Zigarette zu greifen. Oder mich neben einen Raucher hinzustellen, damit ich diesen Duft ja wirklich gut einziehen kann. Es bringt uns überhaupt nichts, wenn wir es selbst versuchen, aus eigener Kraft. Und was zeigt uns die Geschichte vom Alten bis zum Neuen Testament? Was ist Umkehr? Die Bibel nennt es, also im Griechischen heißt es Metanoia. Umkehr auf der Straße, weiß jeder, was es hört. Wenn das Navi sagt, du hast dich verfahren, dreh mal um, wenn es jetzt gerade auf der Autobahn ist. Aber was bedeutet wirklich Umkehr? Umkehr bedeutet Sinnesänderung. Ich ändere meinen Sinn, ich ändere mein Denken. Ich akzeptiere, dass Gott Jesus Christus, sagt uns die Bibel, der Schöpfer ist. Ich akzeptiere, dass ich nicht aus einer Einzeller zu Mehrzeller, aus dem Wasser zu irgendwas wurde und dann irgendwann vergehen werde. Nein, das sagt die Bibel nicht. Es sagt, es ist uns gesetzt, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Aber sie sagt doch etwas. Vor dieses Gericht kommen nur diejenigen, die Jesus Christus nicht als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Götzen haben wir viele. Aber das Bewusstsein, dass diese Götzen uns die Sicht auf Jesus verstellen, das bedeutet Sinnesänderung, Umkehr. Ich sehe bei so vielen Menschen, wenn sie bezahlen, Glücksbringer in der Brieftasche, goldene Schwammerl oder was weiß ich, Herzen, was sollen die bringen? Was sollen, wovor sollen sie mich bewahren? Es sind Götzen. Götzen, die wir uns aufstellen. Götzen, die wir uns die Sicht auf Jesus Christus verstellen. Götzen können unsere Arbeit sein. Ich erwarte von ihr diesen Megaprofit. Ich erwarte, dass ich jetzt reich und glücklich bin. Aber dann, was geschieht dann? Ein Student kam zu seinem Großvater und hat ihm gesagt, jetzt habe ich die Matura, jetzt beginne ich das Studium, ich habe Auszeichnung, schau, ich werde Anwalt, vielleicht werde ich sogar Regierungsrat. Ich werde. Und der Großvater fragt ihn, und dann werde ich heiraten und ein Haus bauen und Kinder kriegen. Ja, und dann habe ich irgendwann genug verdient, dann werde ich mich zur Ruhe setzen. Und der Großvater fragt, ja, und dann? Ja, es gibt ein und dann. Keiner von uns kann mit einem Anhänger zum Friedhof fahren und die Schätze, die er während seiner Lebenszeit gefunden hat, mit einladen lassen. Wir können es, aber es nützt uns nichts. Und dieser Gott, dieser Jesus Christus wurde Mensch. Er wurde Mensch, weil keiner von uns das Gesetz erfüllen kann. Keiner. Es ist keiner von uns in der Lage. Unsere beste Absicht führt uns garantiert in den Abgrund. Und wenn ich auf mich selbst schaue, geht es wie ein Autofahrer, der hat ein ganz tolles Auto. Und wenn er dauernd auf das Lenkrad schaut, wird er keine Kilometerzahl bringen. Er wird nicht fahren können. Wenn ein Skispringer oder ein Marathonläufer ständig nach hinten schaut oder auf seine tollen Turnschuhe oder Laufschuhe, er wird hinfliegen. Er wird den Marathon garantiert nicht gewinnen. Und wir sollen zielorientiert laufen. Aber es gibt ein Ziel und dieses Ziel heißt Jesus Christus. Und er ist derjenige, der uns ein neues Leben schenkt. Er ist derjenige, der unsere Herzen verändert. Als Jesus, Johannes hat Jesus angekündigt. Er hat die Leute aufgerufen zur Umkehr, aber wer ist erschienen? Die Prostituierten, die Zöllner, die Sünder, die stolzen Reichen, die Selbstgerechten. Die haben mir das von der Weiten angeschaut. Ich bin ja so saubere Weste. Ich brauche das ja gar nicht. Ich bin ja so anständig. Und was hat Johannes dann gesagt? Es kommt einer nach mir, der hat schon die Wurfschaufel in der Hand und der wird euch sieben. Und Jesus ist gekommen. Und wen lädt er zur Nachfolge ein? Fischer. Ein Matthäus, Zöllner, sagt, komm, folge mir. Zöllner waren die verachtetsten Menschen in Israel. Die haben sowohl mit den Römern Sache gemacht und ihr eigenes Volk betrogen. Und zudem sagt er, komm, und was macht der Matthäus? Er macht ein Fest. Er lädt seine ganzen Zöllnerkollegen ein und die essen und trinken und haben Gaudi mit Jesus. Prostituierte erkennen ihre Schuld, wenn sie Jesus anschauen. Dieser Jesus begegnet den Menschen voll Liebe. Er sieht in ihr Herz. Er hat uns gemacht. Er weiß, welcher Kummer uns drückt. Er weiß, wo der Schuh wetzt. Und er sieht jeden persönlich an. Da ist keiner gleich. Er sieht jeden in das Herz. Und er legt die Hand auf seine Wunde. Er ist der Heiland. Und Umkehr bedeutet, ich erkenne an, ohne Jesus bin ich verloren. Und er sagt es selbst. Er ist gekommen, um uns zu retten, nicht um uns zu richten. Und wenn wir diese Rettung aber ausschlagen, sind wir schon gerichtet. Wir haben an niemand, dem wir unser Herz so öffnen können. Wenn wir das einem Menschen sagen, was in uns los ist, kann passieren, dass uns, es mir selbst sogar schon passiert, dass uns in den Rücken fällt und das weiter sagt. Du sagst jemand was im Vertrauen, erzählst dem Nächsten im Vertrauen und rufst den Nächsten im Vertrauen an und im Endeffekt wissen es alle. Aber Jesus sagt, nein, komm zu mir, werf deine Sorgen auf mich, ich werde sie tragen. Aber es gilt ein zu spät. Ein Theologieprofessor hielt einen Vortrag vor Studenten, redete über Umkehr, Reue, Buße. Am Ende des Vortrags kam ein Student zu ihm und sagt, Herr Professor, wann ist der beste Zeitpunkt dazu? Und er sagte zu ihm, kurz bevor sie sterben. Das war eine gute Antwort, dachte der Student. Damit kann ich leben. Setzte sich aufs Fahrrad und fuhr zu seinem besten Freund. Er klingelte, die Mutter machte auf, sie war blass und verweint. Und sagte, Philipp ist tot. Er ist mit dem Fahrrad gestürzt und hat sich das Genick gebrochen. Der Student hatte seine Antwort auf die Frage an den Professor, wann ist die beste Zeit? Und die Bibel redet immer von der besten Zeit, die ist jetzt. Ist jetzt. Immer jetzt. Ein Leben mit Jesus wird ein Leben mit Fülle. Aber es bedarf unserer Umkehr. Am Kreuz von Golgatha hat ein Kleidertausch stattgefunden. Er selbst hat unsere Schuld, unsere ganzen Vergehen getragen. Damals war keiner von uns noch auf der Welt. Also er hat auch die Vergehen, die wir noch machen werden, getragen. Und wenn ich an ihn glaube, nimmt er mein altes, besundes, beschmutztes Gewand und gibt mir dafür sein Gewand, ein Gewand der Gerechtigkeit, ein neues Gewand. Er nimmt mich an von Grund auf. Er fragt nicht, was hast du getan? Oder hast du das und jenes noch nicht getan? Wie viel Verdunkel hast du jetzt gebetet zu Buße? Das fragt er nicht. Nein, das Einzige, was er will, ist, dass wir glauben, dass er der ist, der uns rettet. Dass es kein anderer ist. Und das bedeutet Umkehr. Meine Gedanken loslassen und seine Gedanken als wahr ansehen. Und seine Gedanken sind voll Liebe. Wir selber können uns nicht verändern. Wir können die allerbesten Vorsätze im neuen Jahr fassen und irgendwann, spätestens ein halbes Jahr später, werden wir sehen, es nützt überhaupt nichts. Wir können uns nicht ändern. Aber Jesus hat schon verspricht uns, er ändert uns. Und schon der Prophet Jesaja hat vorausgesagt, ich schenke euch ein neues Herz. Ich gebe das. Aber im Krankenhaus wissen wir, es gibt keine Operation, keine Herztransplantation ohne unsere Zustimmung. Wir müssen damit einverstanden sein, dass Jesus uns dieses neue Herz gibt. Und ich kann kein halbes neues Herz kriegen. Wir würden nicht einmal die halbe DOP überleben. Es kann nur zu einem ganzen Herztausch kommen oder gar keinen. Die Israeliten haben es versucht. Sie haben die Gesetze gehabt, die sie entschuldet haben. 24 Stunden ist der Opferkult gegangen. Aber im Endeffekt Sie haben keine Rettung erfahren dadurch. Keinen Freispruch, keine Reinwaschung. Kein neues Leben. Und wenn wir dieser Herztransplantation zustimmen, müssen wir ganz zustimmen. Der Prophet Elia hat seinem Volk gesagt, wie lange wollt ihr noch auf beiden Beinen hinken? Wenn ich nämlich einer halben Herztransplantation zuschreibe, kein Arzt wird es durchführen. Er sagt, wie ist es was, in einer halben Zeit stoppen es und da überlegen wir es nochmal. Der Arzt sagt, bitte schön, gehen Sie woanders hin, wir machen das nicht. Und genauso ist es mit Jesus Christus. Es gibt ganz oder gar nicht. Und sobald ich sage, dem nicht zustimme, dass er ganz mein Herz verändert, dass ich das zulasse, weil ich ihm vertraue, weil dieser Gott ist Liebe. Einer, der für mich stirbt, einer, der meine Schuld auf sich nimmt, damit ich freigesprochen wäre. Also das ist Liebe. Das ist Liebe pur. Einer, der danach noch, ich werde immer wieder einen Blödsinn machen, ich werde immer wieder hinfallen, der dann kommt und mich hochhebt und sagt, sag mir, was dir passiert ist, ich werde dir vergeben. Der liebt mich. Kein Mensch würde so handeln. Die Menschen sind nachtragend und sie haben ein Gedächtnis wie ein Elefant. Aber Gott sagt, ich werde alle deine Schuld in die tiefsten Tiefen des Meeres werfen und nie wieder gegen dich verwenden. Ist das nicht großartig? Das ist Liebe pur. Dass er unsere ganze Schuld in den himmlischen Trash, Mülleimer stopft und nie wieder gegen uns verwenden wird. Und wenn ich dieser Herztransplantation zustimme, werde ich aufwachen. Aber ich bin verändert. Ich bin am Anfang noch ein Kind. Ein Kind wird hilflos hinfallen, es muss gehen lernen, es wird viele Fehler machen. Aber was wird passieren? Aus Kindern werden mal Erwachsene. Wir werden zu Vorbildern für andere, wir werden anstecken mit unserem Glauben. Wir werden einladend mit unserem Glauben. Als Jesus zu Zachäus gegangen ist, Zachäus war ein Oberzöllner, also heute würde man sagen, ein wirklicher Gauner, ein Mordserkrimineller. Er hat sich bereichert durch und durch. Und er war ausgestoßen von den Riten der Juden, weil ein Zöllner, der war sowas von unrein, der konnte da gar nicht teilhaben. Er war im eigenen Volk unbeliebt. Der Gauner, also jeder hat gewusst, wer der ist. Da schaut es an, tut wunder. Das ist wirklich ein Gauner. Und als er hörte, dass Jesus vorbeikommt, er war klein auch noch, also von der Statur war er gerade nicht gesegnet, hat er sich auf einen Baum gesetzt. Also, wenn man sich vorstellt, ein Jude mit einem langen Gewand kriecht auf einen Baum und sitzt da und schaut da runter und wartet, bis da Jesus vorbeikommt. Und was passiert? Jesus kommt vorbei und bleibt doch gerade bei diesem Baum stehen. Schaut drauf. Zachäus! Peinlich pur. Die Pharisäer, alle, die ganze Elite ist dann neben Jesus hermarschiert. Und er sieht diesen Zachäus im Baum. Also wirklich peinlich. Und sagt, komm runter, heute werde ich bei dir essen, heute werde ich bei dir einkehren. Und der Zachäus, ach, ich bin angenommen, der nimmt mich an, der nimmt mich wahr, der liebt mich, der kommt zu mir und will mit mir essen, mit seinen ganzen Jüngern. Also die Pharisäer, die kommen da sicher nicht mit, weil die hätten gar nicht sein Haus betreten. Und er richtet ein Fest an. Und da ist es sicher lustig zugegangen. Ich bin sicher, dass Jesus nicht gesagt hat, das hast du falsch gemacht und diese Vase dort, ob du die wirklich ehrlich erworben hast. Naja, ich weiß es nicht ganz. Nein, die haben ein Fest gehabt, wo Freude war. Und was hat Zachäus danach gemacht? Er hat gesagt, ich werde all das Unrecht, was ich getan habe, wieder gut machen. Ich werde es vierfach zurückerstatten. alles das, was er gestohlen hat, was er ergaunert hat, was er Unrecht erworben hat. Und ich werde den Armen helfen. Und was sagt Jesus darauf? Heute ist er ein Sohn Abrahams geworden. Was bedeutet das? Kinder Abrahams sind Kinder des Glaubens. Es sind nicht Kinder des Tuns, sondern Kinder, die wissen, dieser Gott ist da, der liebt mich, der ist jederzeit für mich da. Und das war Umkehr. Umkehr, diese Herztransplantation verändert uns. Sie macht uns zu einem neuen Menschen. Einem Menschen, wie er Gott gefällt. Und wir können immer aus uns handeln. Nur, das ist etwas, was uns nicht gelingen wird. Aber wenn wir mit Jesus Christus zusammen sind, er ist auferstanden, er lebt, er ist nicht im Grab geblieben, er ist sinnlos. Er sitzt jetzt zur rechten Hand Gottes und verteidigt uns. Er ist immer präsent, er lebt in uns, wenn wir Ja zu ihm sagen. Und es gibt keine Gelegenheit, keine Situation, die Gott nicht hört. Er hört jedes unserer Gebete. Er handelt nicht immer gleich. Aber er ist präsent. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir noch an der Tankstelle, ist die Polizei vorbeigekommen, hat gesagt, Frau Mutschlener, jetzt dürfen Sie kein Alkohol ausschenken, es ist ein Fußballspiel. Und die Skinheads, die englische Gruppe, kommt vorbei und ist nicht fertig. Ich war alleine in der Tankstelle und kaum war die Polizei weg, sind 10 Skinheads vor mir gestanden. Das ist so schnell gegangen, haben sich über den Tresen gebeugt, er hat die Haare so ungefähr einen halben Meter hoch wie in Stacheln gehabt, also wie Speerspitzen, hat sich zu mir hingebeugt und ich habe gebetet und gesagt, Herr, ich habe eigentlich nur Jesus gesagt. Mehr habe ich nicht gesagt. Mehr Zeit war nicht, mehr Möglichkeit war nicht. Und ich habe seine Haare angegriffen. Wir haben uns englisch unterhalten, haben gefragt, was er da macht. Ich kann das nicht, meine Haare so toll taften, dass die so über die Speerspitzen stehen. Auf einmal war der Damm gebrochen. Aber sie haben alle Zigaretten gehabt. Bei uns war nicht rauchen. Und haben sie demonstrativ am Boden geschmissen, die Asche. Dann habe ich zu dem Anführer mit den Speerspitzen am Kopf und den 100.000 Ketteln und Armbändern und Löchern in den Ohren und in der Nase und Hörnern am Kopf gesagt, du, ich finde es nicht okay, dass du die Asche am Boden schmeißt, ich muss die aufkehren. Da hat er den Jüngsten beim Kragen gepackt, hat gesagt, so, und du schlägst die jetzt auf. Er hat gesagt, bei mir schlägst du nicht auf, ich habe einen Besen und Schaufel. Wir sind da schon moderner als in England. Daraufhin haben sie mir den ganzen Shop aufgekehrt. Und sind dann, haben uns noch unterhalten, ich habe mir ihre Tattoos angeschaut, haben mir die erklären lassen, haben mir ihre Löcher in den Ohren angeschaut. Und dann sind sie weggezogen. Ganz friedlich. Und ich habe gedacht, danke Herr Jesus, Halleluja, danke. Auf einmal habe ich gespürt, wie dieser Druck nachlässt. Und am nächsten Tag ist in der Zeitung gestanden, dass diese Skinheads im Zug eine Person ermordet haben. Ich weiß nicht, ob es dieselben waren. Aber Gott kennt unsere Not und er hört sofort. Er weiß, was wir brauchen und er ist uns immer nah. Er sagt nicht, dass wir nicht verfolgt werden. Er sagt nicht, dass wir nicht angegriffen werden. Genau wenn wir Jesus folgen, werden wir angegriffen. Schon in der Familie beginnt es. Die einen sagen, was, du hörst doch dauernd Predigten und dann meinst du ein Langweiler. Geh doch mit mir. Wir werden angegriffen. Aber Jesus ist größer als der Angriff. Er sagt, ich schenke dir ein neues Leben und dieses Leben beginnt in dem Moment, wo wir Ja zu Jesus Christus sagen. In dem Moment und es überdauert in die Ewigkeit und wir werden nicht mehr vor das Gericht gestellt. Ich stelle mir das manchmal so vor, wenn ich sterbe, ein roter Teppich wird ausgerollt und ich komme und sehe die ganze Pracht, die er schon vorbereitet hat. Und wir können aus der Geschichte von Asa etwas lernen. Gott unterstützt das Gute, aber er tritt dem Bösen entgegen. Er ist im Schwachen mächtig, sagt Paulus. Er verwirft den Stolzen, aber schenkt dem Barmherzigen Gnade. Denn die Augen des Herrn, sehen wir noch in der Geschichte von Asa, durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Amen.
Amen.